Wirtschaft im Gespräch. Ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Unternehmerinnen und Unternehmern. Und Frank Tschoner.
Hallo, hallo, ich bin Frank Tschoner und Sie hören meinen Podcast Wirtschaft im Gespräch. Heute bin ich bei Auto Linzer in Innsbruck zu Gast. Gegenüber von mir sitzen Susanne Linzer und Benjamin Hauser. Grüß Gott.
Grüß Gott.
Grüß Gott.
Sie beide führen dieses Autohaus seit Anfang des Jahres. Frau Linzer, Sie kommen aus der Eigentümerfamilie. Das Unternehmen gibt es auch schon sehr lange. Können Sie ein bisschen die Geschichte schildern und wie sind Sie denn überhaupt auf den Posten des Geschäftsführers gekommen?
Sehr gerne, Herr Tschoner. Ja, unser Unternehmen gibt es nun schon in der vierten Generation. 1891 haben Anna und Eduard Linzer das Unternehmen gegründet. Es hat aber nicht mit dem Auto begonnen, sondern es hat als Uhrmachergeschäft begonnen. Eigentlich gibt es uns das ja noch vor dem Auto. Schnell hat dieser Herr Edi Linzer, mein Urgroßonkel, das Potenzial aber des Autos erkannt, als dieses aufkam. Er war sehr technikaffin und hat dann schon im Jahre 1907 eine eigene Reparaturwerkstätte eröffnet. Es ging dann weiter, 1931, schon mit der Marke Opel. Wir haben damals schon Opel übernommen und sind damit unter den ältesten Opel-Händlern Österreichs. 1967, also es war damals in der Leopoldstraße im Zentrum, es wurde dann der Handel dazu eröffnet, ein Schauraum. Und 1967 schon ist die Werkstätte hier in die Hallerstraße übersiedelt und später dann, schon unter der Zeit meines Vaters, wurde der gesamte Betrieb hierher verlegt. In den 70er Jahren hat mein Vater doch eine zweite Filiale eröffnet. Es wurde in Jembach, heute Buch, in Tirol, ein Betrieb übernommen, der dann auch später noch einmal modernisiert wurde und weiterentwickelt. Hier in der Hallestraße hat sich auch sehr viel getan. Wir sitzen hier in der ganz neuen Zentrale, die 2018 eröffnet wurde. Wir haben eine modernste Werkstätte, modernste Lackiererei, also alles im bestem Zustand. Ich selbst, Sie haben sich auch nach meiner Geschichte gefragt.
Genau.
Es ist etwas ganz Besonderes in unserer Familie. Wir waren vier Kinder und es war immer klar, dass die Ältesten das Unternehmen führen werden. Mein kleiner Bruder ist leider mit 19 tödlich verunglückt. Und so bin ich die Einzige gewesen, die einen ganz anderen Weg eingeschlagen hat. Ich habe italienisch Sport studiert, habe in verschiedensten Schulen unterrichtet, habe aber daneben auch immer Lust gehabt, andere Erfahrungen zu machen. Ich habe im Tourismus gearbeitet, ich habe fürs Ministerium gearbeitet, habe Kongresse organisiert, habe auch unternehmerisch eine eigene Sprachschule hier in Innsbruck gegründet. Und wie es das Schicksal so will, vor zwei Jahren ist jetzt mein Bruder leider gestorben. Und meine Schwester, die das Unternehmen alleine weiterführte, hatte nun vor einem Jahr gesundheitliche Probleme. Ja, und wie es so ist, die Familie steht zusammen. Ich war also noch da von dieser Generation und es hat geheißen, ja, ein Schiff ohne Kapitän geht unter. Und ich habe gesagt, ich mach's. Ja? Aber alleine geht sowas natürlich nicht, einfach von außen dazukommen. Und ich habe hier an meiner Seite den Herrn Hauser, den ich dann davon überzeugt habe, dass wir das doch gemeinsam machen könnten. Ja? Ich mit meiner Erfahrung als Lehrerin, die ja auch führen, leiten, meine Themen sind diese. Kommunikation ist mein Thema und er kommt wirklich aus der Branche.
Jetzt Herr Hauser, eben wie war denn Ihr Werdegang? Ich meine, ist ein bisschen eine ungewöhnliche Kombination, glaube ich.
Ja, auf alle Fälle eine spannende Kombination, sage ich mal. Mein Werdegang ist eigentlich ganz klassisch im Autohaus. Ich habe 2001 bei Auto Linzer angefangen als Kfz-Techniker-Lehrling, war dann knapp 10 Jahre in der Werkstätte, habe dann noch meinen Bürokaufmann-Abschluss nachgeholt, bin dann in den Kundendienst gewechselt und dann bin ich jetzt im Autohaus mehrere Stationen durchlaufen, bis ich dann 2015 in den Vertrieb wechselte, also im klassischen Verkauf, im Juniorverkauf. Und dann ist es Step by Step weitergegangen, nachher zur Verkaufsleitung. 2019 ist jetzt recht im Kopf, aber 2000, genau unter der Corona-Zeit war das damals. Und dann seit Ende diesen Jahres zusammen mit der Frau Linzer, mit der Susanne in der Geschäftsführung.
Ist es jetzt eine Frage an Sie beide, ist es denn nicht leichter, alleine ein Unternehmen zu führen als Duo? Wie gehen Sie damit um, bitte Frau Linzer?
Ja, ich bin einmal grundsätzlich sehr für Teamarbeit und ich sehe das ganzen Betrieb eigentlich als Team. Und ich bin überzeugt davon, dass man nur als Team funktionieren kann. Ein Schlüsselwort für mich ist Wertschätzung. Ich denke, dass wir sind immer ein werteorientiertes Unternehmen gewesen. Und wenn das Duo von dieser Ansicht her zusammenpasst, dann ist es perfekt. Und der Herr Haus und ich, wenn ich das so sage, ergänzen uns da genial. Ich, wie schon gesagt, komme aus der Seite Mitarbeiterführung, Kommunikation, und er ergänzt das Team mit seinem Fachwissen. Ja, Benni, siehst du das auch so?
Eigentlich schon. Also die Kommunikation und die Mitarbeiterführung habe ich gerne abgetreten, sage ich mal. Ist recht entspannter für mich, und ich mache eher den strategischen, operativen Part. Und was wir ein bisschen so in unserer Kultur, meine Firmenkultur, ich sage mal dieses Open Door, weil meine Bürotür ist immer offen und Susannes Tür ist immer offen und wir liegen ja genau gegenüber, sagen wir 8 Meter Luftlinie so grob, und dann ruft man halt quer durchs Büro, wenn man Fragen hatte. Also wir sind sehr traditionell geführt. Also es funktioniert toll so.
Sie haben jetzt gesagt, Sie sind sehr traditionell geführt. Orten Sie Veränderungspotenzial im Autohaus? Welche Ziele haben Sie sich gesetzt?
Also auf jeden Fall. Das, was wir beibehalten möchten, ist eben diese Werteorientierung. Wir haben mit einem neuen Slogan begonnen. Der wahre Motor sind die Menschen. Ich sehe das wirklich, auch ein Motor funktioniert nur, wenn die Zahnräder ineinander greifen. Und so sehe ich alle Mitarbeiter als Team, die miteinander arbeiten, miteinander reden sollen. Und da haben wir Verbesserungspotenzial. Es ist ja so, wenn ich von außen dazukomme, ist es mit dem Blick von außen. Und ich muss es auf meine Art, meine Überzeugungen einbringen. Beibehalten möchte man eben genau diese Wertehaltung. Wir bauen auf Tradition auf, aber natürlich, die Zeiten verändern sich. Ja. Wir haben mit sehr vielen Neuigkeiten begonnen in diesem Jahr und da hätte ich gern, dass der Benni ein bisschen erzählt.
Also ja, im Prinzip, der große Umbruch war sicher mal die Änderung der Geschäftsführung. Das war sicher für die Mitarbeiter jetzt nicht der große Schock, sondern mal, weil es kommt von der Familie Linzer, wer noch? Und von eigenem Team, sage ich mal, denn ich kenne jeden Mitarbeiter bei Du, das ist einfach bei uns so Tradition, das haben wir immer schon so gehandhabt. Und dann muss man natürlich die Ausrichtungen überdenken, wo man hin will als Unternehmen. Und da haben wir jetzt neue Marke dazu genommen, das Camper-Geschäft fangen wir jetzt gerade an, das wächst auch. Also Stillstand bedeutet eigentlich Tod in der Wirtschaft, muss man so sagen. Und man muss immer an Bord bleiben, immer am Zug sein, einfach dynamisch bleiben, sage ich mal.
Welche Ziele haben Sie sich gesetzt?
Ein erfolgreiches Unternehmen zu führen und ganz wichtig, nicht die eigene Persönlichkeit oder die Persönlichkeit vom Unternehmen zu verlieren. Mhm. Erfolgreich sein, so wie wir sind.
Das Jeder Mitarbeiter soll sich bei uns wohlfühlen, so wie sich dann auch der Kunde wohlfühlen.
Kommen wir jetzt generell mal zu Auto Linzer. Welche Marken vertreiben Sie und wie laufen die Geschäfte?
Also, wir vertreiben Opel, das ist ja, Linzer und Opel ist ja wie einander verknüpft, sage ich mal, das kann man ja gar nicht mal wegdenken.
Der erste Opel-Händler oder zweite Opel-Händler Österreichs, glaube ich.
Der zweitälteste, ja, ein Unternehmen gibt es noch in der Wiener Gegend, was älter ist, wir sind das zweitälteste. Dann haben wir die Marke Kia, seit 2000 wieder neu eingeführt, also eine sehr innovative Marke auch. Dann sind wir Isuzu-Händler. In beiden Standorten immer und natürlich seit Jänner diesen Jahres die neue Marke Liebmotor und natürlich das klassische Gebrauchtwagengeschäft bei uns.
Wie laufen denn die Geschäfte? Ich meine, man hat letztens gehört, dass die Zulassungen gestiegen sind, die Neuzulassungen.
Zulassungen steigen, das ist auch wieder gut. Also wir werden aber, glaube ich, nicht mehr auf diesen Werte kommen, was wir gehabt haben, von diesen 330.000 bis 300.000 Zulassungen im Jahr in Österreich. Wir waren sehr Tageszulassung getrieben in Österreich. Das war ein bisschen herausragend. Das ist ein bisschen rückgängig, Gott sei Dank. Bei uns die Geschäfte laufen eigentlich recht gut. Erstes Quartal war sehr stark. Hoher Kaufvertragseingang. Und wir bauen unser Geschäftsfeld einfach aus. Mit die Camper, Leapmotor haben wir jetzt eine chinesische Marke dazu genommen, die was auch in diesem Stellantis-Konstrukt enthalten ist, mit einem Joint Venture. Und wir wollen auch mit unseren bestehenden Ressourcen wachsen, ein gesundes Wachstum erzeugen, ohne zu schnell zu explodieren.
Was schweben Ihnen da für Wachstumsraten vor? Was haben Sie im letzten Geschäftsjahr zum Beispiel für ein Wachstum gehabt?
Also im letzten Geschäftsjahr war ja noch Corona getrieben, muss man sagen. War es eher schwierig, sage ich mal. Da hat sich jetzt wieder alles normalisiert Mitte des Jahres. Im Prinzip, wir wollen jetzt schon eine Umsatzsteigerung von 4% haben dieses Jahr. Eine relativ. Also was auch derzeitiger Stand ist, mit den Zahlen habe ich jetzt erst von Mai, liegen wir darüber. Muss man klar so sagen. Also es schaut mal sehr gut aus, dieses Geschäftsjahr. Aber jetzt kommt für den Autohandel natürlich die zwei schwersten Monate, muss man auch sagen. Jetzt kommt Juli, August, da ist immer Sommerferien, da wird es ruhiger bei uns. Aber es schaut gut aus, wir sind auf Kurs und es macht Spaß. Die Mitarbeiter spüren die Veränderung und sie gehen diese Veränderung auch mit. Das ist ganz wichtig.
Jetzt schauen wir mal in die Werkstatt. Die ist ja ein ganz wichtiger Teil des Betriebes. Und schauen wir mal so, was da passiert. So, wir sind jetzt in der Werkstatt angekommen. Ich meine, was sieht man hier alles? Hier sieht man Autos, die aufgebockt sind, an denen wird vorne herumgeschraubt und so weiter. Und es ist hier sehr, sehr viel los. Man hört auch im Hintergrund, wenn Luft oder irgendwo hineingeblasen ist, was sieht man denn, Herr Hauser? Vielleicht könnt ihr es mit einem professionellen Blick besser beschreiben.
Ja, ich sehe mal eine sehr gute Auslastung bei uns in der Werkstätte. Und ja, man sieht das große Baustellen. So hier einmal haben wir einen Motor zerlegt gerade, wo wir auf die Teile warten. Dann unsere klassische Gebrauchtwagenaufbereitung. Auch Oldtimer reparieren wir, wenn man es jetzt da im Hintergrund betrachtet, einen klassischen Bettformblick.
Ich glaube, Frau Linzer, das Auto hat eine besondere Geschichte, dieses hellblaue
da. Ja, ich habe da eine ganz besondere Beziehung zu diesem Auto. Wir als Familie sind mit diesem Bettford auf unseren Campingurlauben unterwegs gewesen. Und mein Vater alleine in seinen Bergen, er war ein sehr großer Alpinist.
Ja, danke. Und wie viele Mitarbeiter sind denn hier beschäftigt in der Werkstatt?
Also hier in der mechanischen Werkstatt haben wir 12 Mitarbeiter mit den Lehrlingen zusammen. Also wir legen jetzt sehr viel Wert auf die Lehrlingsausbildung und werden auch heuer wieder 2 neue Lehrlinge einstellen, dass wir immer jedes Jahr 2 neue Lehrlinge aufnehmen, dass wir diesen Fachkräftemangel entgegenwirken können, einfach von außen zuholen müssen.
Ja. Nämlich, manche Autohäuser bangen ja um ihre Werkstätten. Nämlich, ich weiß nicht, ob es ein Märchen ist oder ob es Realität ist, Elektroautos sollen weniger Service- und Werkstättentermine brauchen und müssen weniger oft in die Werkstatt als ein Verbrenner. Ist das wahr?
Also es hat sich sicher gewandelt, das muss man schon sagen. Die Reparaturen verändern sich, also es ist sehr viel Softwaregeschichten. Also wir arbeiten sehr viel mit Laptops. Aber unsere Mitarbeiter sind auch ausgebildet bis zu einer HV3-Ausbildung. Das heißt, sie dürfen unter Strom bei einem Akku arbeiten. Also wir machen zum Beispiel auch Akkureparaturen, wo wir einzelne Zellen tauschen. Also bei uns, wir schicken keinen Akku ein, sondern wir reparieren selbst. Und daher erhalten wir natürlich diese Wertschöpfungskette, die was für uns immens wichtig ist, aufrecht.
Wie wichtig ist denn beim Umsatz so eine Werkstatt? Kann man das ungefähr einordnen?
Ja, vom Umsatz her ist es jetzt gar nicht so vakant, sage ich jetzt mal. Es ist so zwischen 10% und 20% schon vakant, aber die Ertragskette ist viel höher wie im Vertriebsseite. Also das ist unser Steckenpferd. Das ist das Wichtigste von uns eigentlich zum Befüllen.
Das Herzstück von Autolinzer sozusagen.
Es hat sich da im Verkauf ja sehr viel geändert. Der Ertrag im Verkauf ist zu früheren Jahren zurückgegangen, weil einfach die Spanne auch durch dieses Retailer-Modell nicht mehr so groß ist.
Jetzt, wie schwierig ist es, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden?
Ja, es hat eine Phase gegeben in den letzten Jahren, wo es sehr, sehr schwierig war. Trotz allem ist es immer möglich, Mitarbeiter zu finden, wenn man sich bemüht, wenn man aber auch den Mitarbeitern was bietet. Ich glaube, das ist der große Unterschied. Wir haben etwas, was uns auszeichnet, sind diese langjährigen Mitarbeiter. Wir haben wirklich im Schnitt, glaube ich, dass die Leute so 20 Jahre bei uns bleiben. Wir haben Mitarbeiter, die 30, 40 Jahre jetzt schon bei uns sind. Wo wir uns aber umstellen müssen, ist, dass die jungen Mitarbeiter sich etwas anderes erwarten.
Was erwarten sich denn junge Mitarbeiter?
Da kann man mit höheren Gehältern gar nicht so viel erreichen, sondern sie wollen hereinkommen, sich wohlfühlen, sich Teil des Betriebes fühlen, sich identifizieren mit Autolinzer. Und genau das können wir anbieten. Wir als Familie wollen wir sich jeder so wohl fühlen wie in einer Familie. Und dort in dieser Werkstatt, ich stehe da sehr gerne herinnen, man vergisst oft, wie viel diese Mitarbeiter leisten. Der Herr Haushaltsrat hat gesagt, wie viel sie neu lernen müssen, wie verantwortungsvoll dieser Beruf ist. Und wenn man ihnen diese Wertschätzung gibt, glaube ich auch, dass es möglich ist, Mitarbeiter zu finden. Und wir haben gerade wieder mal insgesamt 3 neue Mitarbeiter eingestellt.
Das ist schön. Ja, das ist schön. Mechaniker, Sprengler und Lackierer sind ja so typische Männerberufe, wie die Werkstatt überhaupt oder der Kfz-Bereich überhaupt ein männerdominierter Beruf ist. Verändert sich da was?
Wir hatten jetzt gerade eine Mechanikerin hier im Betrieb, die uns jetzt verlassen hat, aber einige Jahre bei uns war. Und ich merke schon, dass da mehr Zugang ist, dass sich mehr weibliche Interessenten melden, aber es ist natürlich noch sehr gering. Im Moment haben wir nur männliche Mitarbeiter in beiden Bereichen.
Dann danke ich Ihnen für diesen kurzen Einblick in die Werkstatt. Ich glaube, wir gehen jetzt wieder zurück ins Büro. Sie haben ja eine neue Marke, sie heißt Liebmotor. Was sind denn das für Autos, Herr Hauser?
Also ja, wir sind seit Jänner Liebmotor-Händler auf beiden Standorten wieder bei uns. Und die Autos sind ein chinesischer Autohersteller, also ein sehr technikaffiner Autoimporteur, sagen wir so. Liebmotor gehört zu der Stellantis-Gruppe in Europa, also ist ein Joint Venture zwischen Liebmotor und Stellantis. Stellantis besitzt in Europa 51%, so am Rande gesagt. Also wir haben ein sehr dichtes Händlernetz schon in Europa. Und die Autos sind extrem gut, hochwertig verarbeitet und sehr, sehr preislich interessant.
Okay, das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt, sagen Sie.
Ja, genau. Ja.
Ich meine, damit ergibt sich eine Zielgruppe. Welche Zielgruppe ist denn das?
Also sehr junge Menschen natürlich, die sind sehr preissensibel und sehr technikbegeistert. Und wir haben jetzt einmal hier diesen T03, der startet mit 19.000 Euro als voll elektrisches Modell. Das seien wir wirklich einmalig mit dieser Ausstattung. Das hat kein anderer Hersteller. Und dann haben wir noch den C10, da ist für Familien gedacht. Und da ist preislich jetzt sehr voll ausgestattet, sage ich jetzt wirklich. Das Auto spielt Kunststücke, die verstehe ich noch gar nicht. Und da sind wir so bei 38.000 Euro.
Okay, es ist ein Elektrofahrzeug, genau, glaube ich. Gell? Und da sind wir schon gleich bei meinem nächsten Thema. Wie findet denn ein Käufer heraus, ob ein Verbrenner oder ein Elektrofahrzeug oder ein Hybridfahrzeug das Richtige für ihn ist?
Ja, da gibt es ein sehr bekanntes Zitat. Ich weiß gar nicht, von wem es ist. Das heißt, kundenorientiertes Denken heißt es, den Kunden Orientierung zu geben. Also es funktioniert nur über Beratung. Das kann man klar so sagen. Also es müssen die Gegebenheiten beim Kunden stimmig sein, dass er ein Elektroauto nimmt oder nicht. Um große Unsicherheiten da aus dem Weg zu räumen, ist einfach immer das Testen vom Kunden selber.
Okay.
Mittlerweile machen wir das, wenn große Unsicherheiten sind, dann geben wir den Kunden wirklich ein Fahrzeug für eine Woche. Weil dann fährt er ein Elektromodell, das was er jetzt bevorzugt, eine Woche lang und kann die Ladeinfrastruktur testen. Es ist nämlich immer der Knackpunkt, wie lade ich das Fahrzeug? Kann ich es laden zu Hause? Kann ich es nicht laden zu Hause? Und das ist natürlich im städtischen Bereich, im urbanen Bereich die große Herausforderung. Da fehlt es einfach noch an der Infrastruktur.
Bis wann glauben Sie, wird diese Infrastruktur stimmen? Ist man da dahinter oder es ist wahrscheinlich auch oft in privater Hand, dass da was geschieht, weil das sind oft Hauseigentümergemeinschaften, oder?
Eben, da sehe ich sehr stark natürlich die Politik gefordert. Da wird man mit Fördermaßnahmen dagegen steuern müssen, sodass wir die CO2-Ziele, die was auferlegt sind, die was jetzt beim Auto, bei der Autoindustrie ein bisschen aufgelockert wurden von der EU. Aber 3 Jahre vergehen schnell, wie man weiß. Da muss man schon jetzt agieren oder man hätte schon längst agieren sollen.
Sollen, dass man eben Ladestationen fördert oder genau, gerade für die Privaten attraktiver macht. Autolinsa hat ja einen relativ neuen Bereich, den Campingbereich. Warum?
Wie Sie schon gehört haben, bin ich so aufgewachsen und bin auch heute noch hier und da gerne auf diese Art und Weise unterwegs. In der Corona-Zeit ist ja der Verkauf von Campingbussen enorm gestiegen. Und viele sind auf diese Art von Urlaub gekommen. Also damit gibt es diesen Kundenkreis. Zusätzlich sind aber in den Jahren darauf dann doch viele Leute draufgekommen, dass es dieses Campingfahrzeug auch im Rest des Jahres gibt, dass es irgendwo stehen muss, dass es gepflegt werden muss und so weiter. Und so bin ich der Überzeugung, dass viele auf den Geschmack gekommen sind, aber doch nicht diese ganze Arbeit oder diese Kosten drumherum haben möchten und dass wir mit der Vermietung von Campingbussen jetzt da ganz ein neues Feld begonnen haben, das schon funktioniert, wo es eine große Nachfrage gibt. Ich miete mir das Modell, das ich genau für diese Art von Urlaub gerade benötige. Fahre ich mit der Familie, fahre ich zu zweit einmal, fahre ich in den hohen Norden, fahre ich in den Süden, da brauche ich immer ein anderes Fahrzeug. Und so haben wir mal mit 2 Campingbussen begonnen und es läuft schon gut an.
Okay, und wohin soll sich das dann steigern?
Wir beobachten das. Wir haben eben auch den Verkauf. Da bieten wir sehr viele Modelle an. Und beobachten es, und das wäre schon ein Feld, das wir auf jeden Fall erweitern möchten.
Also ein Zukunftsfeld, oder? Zukunft.
Ja, sehe ich auch so. Ja.
Sie haben es davor angesprochen, Sie haben auch Gebrauchtwagen. Mhm. Wie läuft denn der Gebrauchtwagenmarkt?
Gebrauchtwagenmarkt ist eine sehr konstante Säule bei uns. Da ist einfach sehr wichtig, dass wir einen konstanten Zukauf haben. Nur wenn du genügend Ware hast, kannst du Auto verkaufen, ist so.
Ja, aber da gibt es doch schon diese Plattformen, Gebrauchtwagenplattformen. Wie ist da die Konkurrenz zu Autolinsa?
Konkurrenz ist im Gebrauchtwagenmarkt sehr stark, muss man klar definieren. Aber wir haben derzeit so circa immer zwischen 80 und 100 Fahrzeugen Gebrauchtwagen. Je nachdem, wie stark der Abfluss ist, muss man schauen. Also es ist ein Monitoring, wann kaufe ich zu, wann warte ich wieder ab. Also es ist sehr dynamisch, dieser Markt. Und man muss auch zum richtigen Zeitpunkt einkaufen, dass es wirtschaftlich rentabel ist und in großen Mengen. Umso mehr Autos ich unterkaufe, umso schneller, umso bessere Preise erziele ich.
Woher beziehen Sie diese Gebrauchtwagen in den großen Mengen, die Sie da brauchen?
Also der österreichische Markt ist ja auch groß, aber der deutsche Markt ist ums Zehnfache größer. Deswegen ist Deutschland natürlich hier das Augenmerk, muss man sagen, wo wir Züge zukaufen.
Welche Modelle gehen denn am besten?
Beim Gebrauchtwagenmarkt kann man so nichts klar definieren, muss man sagen, aber wir sind ja ein Familienbetrieb und bei unserer Kundengruppe ist einfach die klassische Mittelschicht. Also so klassische Kombis für Familien oder das klassische Zweitauto für die Tochter oder für die Frau.
Und steigt der Gebrauchtwagenmarkt derzeit oder ist er konstant?
Er ist jetzt konstant, also die Preise sind gesunken, weil sie waren ja extrem hoch unter Corona-Zeiten, muss man sagen. Jetzt sind wir wieder im normalen Fahrwasser, sage ich mal. Es ist wieder so, wie es wir vor Corona gehabt haben von den Preisen. Und auch von der Ertragslage wieder so.
Merkt man auch, dass die Leute ein bisschen sparen und sagen, okay, jetzt kaufen wir vielleicht statt einem Neuwagen einen Gebrauchten?
Ja, also das ist schon wahrnehmbar. Man muss natürlich den Kunden beraten, weil es kann auch sein, dass ein Neuwagen für ihn einfach die bessere Lösung ist. Es muss nicht immer dieser Gebrauch. Es hängt viel ab, wie der Kunde das Fahrzeug bezahlt oder finanzieren möchte. Weil beim Neuwagenvertrieb haben wir natürlich gestützte Finanzierungsmodelle, wo natürlich das unterm Strich dann günstiger ist für den Kunden.
Können sich die Kunden verstärkt auf Rabatte und Aktionen freuen?
Also im klassischen Neuwagenvertrieb ja. Muss man jetzt klar so definieren.
Warum ist das so?
Weil die Produktionsplätze gefüllt werden müssen von den Herstellern. Und wenn Produktionsplätze gefüllt werden müssen, geht das nur mit Anreizen. Und dann muss der Hersteller oder auch Autolinsa Anreize setzen. Und das ist Rabatte oder Zugaben, ganz klassisch eigentlich.
Gell? Okay, und gleichzeitig aber höre ich von verschiedenen Marken, die Lieferzeiten steigen wieder. Also es dauert wieder länger, bis ich mein Auto habe.
Ja, die Hersteller, früher haben die Hersteller sehr viel auf Halde gebaut, sagen wir. Das ist nicht mehr der Fall so. Also es muss ein Kaufvertrag hinter der Produktion liegen. Dann wird das Fahrzeug erst gebaut. Also es hat sicher mit den Finanzierungskosten etc. zu tun. Aber das ist eher ein Thema von den Herstellern, nicht von mir. Wir spüren diese Lieferzeiten. Man muss einfach flexibel reagieren können.
Und da müssen Sie eben den Kunden, glaube ich, Zuckerln geben, damit die dranbleiben, oder?
Ja.
Jetzt kommen wir noch ganz kurz zu einem wichtigen Kaufthema. Das sind die Sonderausstattungen. Vielleicht wissen Sie es, welche Sonderausstattung ist denn die in Tirol am meist gefragteste?
Also bei uns, ohne jetzt eine Auswertung zu zitieren oder zu haben, sage ich mal, wir sind in Tirol, da ist Langkalt, die Sitzheizung und die Lenkradheizung bei uns, ganz klassisch, muss man wirklich so definieren.
Da bedanke ich mich herzlich für das Gespräch. Danke Ihnen, Frau Linzer. Danke, Herr Hauser.
Danke Ihnen, Herr Tschoda.
Danke vielmals.
Ich sage auf Wiederhören. Bis zum nächsten Podcast Wirtschaft im Gespräch mit Frank Tschoda.
Das war Wirtschaft im Gespräch. Ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Unternehmerinnen und Unternehmern und Frank Tschoda.